Lieben, ich freue mich auf die nächsten Minuten mit euch gemeinsam in die Bibel hineinzuschauen, zu lernen und sich herausfordern zu lassen. Ich möchte mal in das Thema und in den Text, mit dem wir uns heute Morgen befassen wollen, so einsteigen, dass ich euch einfach mal ganz kurz dieses Bild hier zeige. Ein Frachter, der in ziemlich heftigen Seegang geraten ist und in wirkliche Not geraten ist. Und das Ganze hat sich so zugespitzt, dass er in Schieflage geraten ist. Eine Schieflage, Entschuldigung, die per Definition eine instabile, eine kritische Lage meint, die vor allem auf ein Eingreifen von außen angewiesen ist. Dieses Schiff kann von sich aus nicht mehr aus dieser Schieflage oder aus dieser Schieflage rauskommen. Es braucht Hilfe von außen, damit sie das Ganze nicht zuspitzt und das Schiff vielleicht irgendwann mal ganz umkippt und kentert. Schieflage. Eine instabile, eine kritische Situation, in der man auf Hilfe von außen angewiesen ist. Ich möchte mit euch den Text heute Morgen betrachten, den Paulus an eine Gemeinde richtet, die in so einer Schieflage sich befindet. In einer sehr gefährlichen, einer instabilen Situation, wo die Gemeinde darauf angewiesen ist, dass jemand hier, jetzt der Titus, im Namen des Paulus eben in diese Gemeinde geht, von außen hineinwirkt und versucht, die Gemeinde von dieser Schieflage zu befreien, ein Stück weit dort zu wirken. Der Titusbrief. Wir wollen miteinander hineinschauen in einer Situation, in eine Gemeindesituation, die ich mal ganz kurz mit ein paar Sätzen zusammenfassen will und euch kurz erklären will, was ist die Schieflage in dieser Gemeinde? Die Schieflage besteht darin, dass wie in vielen anderen Gemeinden im ersten Jahrhundert nach Christus, nachdem Paulus die Gemeinden gegründet hat oder seine Mitarbeiter und er dann weg war, sich recht schnell Irrlehrer in der Gemeinde breit gemacht haben, sie recht schnell sogar tatsächlich Fuß gefasst haben, die Gemeinde mit ihren Lehren, mit ihren Sichtweisen über Jesus, über tatsächliche Ethik und Moral verunsichert haben und großen Erfolg hatten. Die Gemeinden auf Kreta, wo sich Titus befindet, waren Gemeinden, wo Paulus davon spricht, dass diese Irrlehrer ganze Häuser umgekehrt haben, ganze Sippschaften sind ihnen gefolgt. Und diese Irrlehrer mit dieser falschen Lehre, die sie in die Gemeinde hineinpflanzten, lebten zudem auch noch ein Leben, das mit ihrer propagierten Gotteserkenntnis nach dem Motto, jetzt kommen wir und wir haben die wahre Gotteserkenntnis viel mehr und viel tiefer, als es in Paulus hatte, dass diese propagierte Gotteserkenntnis mit ihrem Leben so gar nicht zusammenpasst. Und wenn wir mal ganz kurz in Kapitel 1, Vers 16 des Titusbriefes hineinschauen, da fasst Paulus diese Schieflage der Situation mit dem folgenden Vers zusammen. Und er schreibt, sie, hier spricht er von diesen Irrlehrern, sie geben vor, Gott zu kennen. Aber mit den Werken verleugnen sie ihn, da sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig sind. Das ist die Schieflage. Da sind Menschen, die behaupten, Gott zu kennen, Leute folgen ihnen und ihrer Lehre entspringt ein Verhalten, wo Paulus sagt, liebe Leute, Feuer und Wasser, Hund und Katze, das passt nicht. Die propagierte Gotteskenntnis und ihr Lebensstil, das ist nicht kompatibel. Und in diese Schieflage hinein sendet Paulus jetzt Titus und er sagt, Titus, jetzt sorg dafür, jetzt lass mich mal im Bild sprechen, dass hier das Schiff nicht ganz kentert. Jetzt wirke. Und das auf zweierlei Weise. Zum einen soll Titus jetzt in die Gemeinde hineingehen und ganz konkret die gesunde Lehre in der Gemeinde wieder predigen, sie wieder verfestigen und verwurzeln. Hier steht er in der Verantwortung. Und zweitens soll er neben dieser gesunden Lehre, die er in der Gemeinde installieren soll, ja darauf achten, dass er in der Gemeinde eine Ethik, eine Moral lehrt, anders als bei den Irrlehrern, zu dieser gesunden Lehre passt. Paulus fasst das Ganze so zusammen oder er spricht im harten Gegensatz in Kapitel 2, Vers 1 so aus, dass er sagt, du aber, Titus, jetzt stehst du in der Verantwortung, du aber rede, das heißt, du aber fordere ein, du aber sei in der Gemeinde unterwegs, was der gesunden Lehre entspricht. Lieben, und das ist die große Herausforderung. sehr deutlich herausstellt und klar macht in einer Gemeinde, wo an der gesunden Lehre festgehalten wird. In einer Gemeinde, wo ich das Glaubensgut, was ich in Jesus Christus habe, mit Liedern besinge, mit Zeugnissen weitergebe. In so einer Gemeinde, wo die gesunde Lehre im Fokus steht, muss auch irgendwann mal ein gesunder Lebenswandel hinterherkommen. Es muss passen. Das, was ich besinge, das, was ich predige, das, woran ich festhalte, muss unterstrichen und muss gestützt werden durch einen Lebensstil, durch eine Ethik, durch eine Moral, von der Paulus hier in 2 Vers 1 sagt, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Und unterscheidet euch gerade hier vor den Irrlehrern. Ich habe mir gedacht, lass uns mal eben diesen Katalog, den Paulus jetzt hier anführen wird, uns ein Verhalten vor Augen malen wird, von dem er sagen wird, das ist ein Verhalten in der Gemeinde, was der gesunden Lehre entspricht, was passt. Lasst uns mal diesen Katalog vor Augen halten, ja, und uns herausfordern lassen, mal ganz praktisch darüber nachzudenken, was für ein gesunder Lebensstil sollte dem Festhalten an der gesunden Lehre folgen, weil diese zwei Dinge sind nicht voneinander zu trennen. Und wir lesen miteinander Kapitel 2, die Verse 1 bis 10, wo Paulus jetzt in erster Linie auf die Gemeinde schaut, auf ihr Leben miteinander. Wie gesagt, jetzt ist ein Bild zeichnet, ein Katalog vor Augen hält, von dem er sagt, ja, wenn ihr so lebt als Gemeinde, dann habt ihr ein Leben, was zu der gesunden Lehre passt. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen gezieht. Dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht viel im Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren. Damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Gleicherweise ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. In allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. In der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit, gesunde und tadelige Rede, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch zu sagen hat. Die Knechte, die in Sklaven übersetzen, die Sklaven ermahnen, dass sie sich ihren eigenen Herren unterordnen, in allem gern gefällig sind, nicht widersprechen, nicht entwenden, sondern alle gute Treue beweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Langer Text mit ganz, ganz vielen Anweisungen. Ich habe das mal so gemacht, dass ihr das Ganze mal vor Augen habt. Ich habe das mal einfach auf eine Folie hier übertragen, dass wir mal den Katalog stets präsent haben. Also die alten Männer mit ihren Anweisungen, dann sagt er einiges über die alten Frauen. Er sagt einiges über die jungen Frauen, über die jungen Männer. Ich werde es jetzt nicht alles lesen, ihr könnt mal immer wieder hinschauen während der Predigt hier. Er sagt einiges zu Titus selbst und er sagt einiges zu den Sklaven. Hier haben wir also einen Katalog vor uns, von dem Paulus sagt, ja, das ist ein kompatibles Leben für euch als Gemeinde zu der gesunden Lehre. Wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen und diesen Katalog missbrauchen. Und zwar in der Weise, dass wir uns jetzt hier hinstellen und sagen, Mensch, ich gucke mal die Anweisungen über die alten Frauen an und dort steht, sie sollen nicht Sklavinnen von vielem Wein sein, das heißt Alkoholmissbrauch. Naja, das sagt Paulus ja nur an die alten Frauen. Ich bin ein Kerl, ich darf das. So funktioniert dieser Katalog nicht. Sondern was Paulus hier weitergibt, sind allgemeine, grundsätzliche Aussagen, die als Ganzes für die ganze Gemeinde relevant sind. Die Tatsache, dass er hier bestimmte Anweisungen an bestimmte Personenkreise bindet, hat damit zu tun, dass in der damaligen Situation, wo die Irrlehrer aktiv sind, bestimmte Personenkreise eben mit bestimmten Dingen besonders Probleme hatten und Paulus sie besonders ermahnen muss. Aber die Anweisungen als Ganzes gelten der ganzen Gemeinde. Wenn er zu den alten Männern sagt, sie sollen gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren sein, gilt es auch für die Frauen. Jeder sollte gesund im Glauben sein. Also die Bindung hat damit zu tun, an bestimmte Personenkreise, dass bestimmte Leute wahrscheinlich vor allem mit diesen Dingen Probleme haben. Ich möchte jetzt mit euch über diesen Katalog in der Weise kurz nachdenken, dass ich jetzt nicht jede Anweisung hier detailgetreu bearbeite und durchgehe, sondern ich möchte drei grundsätzliche Beobachtungen machen. Die erste Beobachtung, die ich machen möchte, ist die: Jeder Einzelne steht in der Verantwortung. Es fällt auf, dass Paulus mit diesem Katalog niemanden überspringt. Es gibt keine Person, es gibt keine Gruppe in der Gemeinde, die sich zurücklehnen und sich aus der Verantwortung nehmen kann. Vielleicht sogar mit der Aussage: Ich bin schon alt. Ich habe mein Leben gelebt. Ich habe meine Kämpfe gekämpft. Jetzt, liebe junge Leute, seid ihr dran. Lasst mich mein Lebensabend bitte in Ruhe genießen. Nein. Ihr alten Männer und ihr alten Frauen, ihr in eurer Lebenslage, die so ganz speziell und so ganz anders seid, ist, ihr steht auch in der Verantwortung. Titus, auch du, der du in der Gemeinde jetzt unterwegs bist und dich hier Gruppe für Gruppe zu ermahnen hast, auch du stehst in der Verantwortung. Ihr lieben Sklaven, ja, diese Sklavengruppe ist ja eigentlich schon durch die Nennung der Männer und Frauen, die schon genannt wurden, eigentlich abgedeckt. Aber dennoch spricht Paulus die Sklaven als besondere Gruppe an. Ihr Sklaven in eurer Lebenswelt, mit euren Verantwortungen und euren Herausforderungen, auch ihr seid dran. Und ihr jungen Leute, die Aussage: Ich bin noch jung, ich bin ungestüm und ich bin nicht in der Lage, Verantwortung für mein Leben zu übernehmen, lass mich mal meine Hörner abstoßen, das zählt nicht. Auch ihr jungen Leute, ihr mit euren Herausforderungen, ihr steht in der Verantwortung. Worum es Paulus hier also geht, ist der Gedanke, dass die Gemeinde Jesu davon geprägt sein soll, dass jedes einzelne Gemeindeglied, jede einzelne Gruppe einen gesunden Blick auf sich selbst und auf seine Herausforderungen in seinem ganz eigenen Kontext und ganz eigenen Lebensfeld hat. Und diese Herausforderungen, diese Baustellen, die jeder Einzelne hat, die sind ja so ganz anders. Eine junge Mutter, die vielleicht vor kurzem das Kind bekommen hat, ganz, ganz wenig schläft, weil die Nächte kurz sind, sie kämpft doch mit ganz anderen Sachen als ein älterer Herr. Sie kämpft vielleicht mit Gereiztheit, mit Ungeduld. Ein älterer Herr kämpft vielleicht mit Stolz, weil er meint, ich habe mein Leben gelebt. Nein, jeder hat seinen Bereich, in dem jeder Verantwortung übernehmen sollte. Ein junger Mann erlebt eine ganz andere Welt und einen ganz anderen Alltag als eine ältere Frau. Ein junger Mann kämpft vielleicht mit all den Versuchungen, die die mediale Welt so mit sich bringt. Eine ältere Frau kämpft vielleicht mit Sorgen, weil sie nicht von sich lassen kann und ihre Kinder oder ihre Familie stets mit Sorgen begleitet, anstatt tatsächlich dem Herrn zu gehen. Jeder Einzelne steht in der Verantwortung, jeder in seiner ganz konkreten Lebenswelt. Und liebe Leute, ich glaube, in der Tat ist das ein Zeichen von einer Gemeinde, die geistlich reif ist. Ich glaube, eine geistlich reife Gemeinde zeichnet sich genau dadurch aus, dass jede Gruppe, jede Person beginnt, erstmal damit anfängt, vor seiner eigenen Haustür zu kehren, in seiner Lebenswelt mit seinen ganz besonderen Herausforderungen umzugehen, da treu zu sein, dem Herrn zu dienen und nicht sofort nach links und rechts schaut und andere verurteilt. Und diese Selbsterkenntnis zu lesen und zu leben, ist nicht ganz einfach. Ich habe mal ein Zitat mitgebracht von Wilhelm von Humboldt, ein sehr gelehrter Mann, der Schriftsteller, Staatsmann war, und er sagte: Ich halte die Selbstkenntnis für schwierig und selten, die Selbsttäuschung dagegen für sehr leicht und gewöhnlich. Jetzt lass mich mal ehrlich sein. Wenn ich auf mein Leben schaue, merke ich, ja, dieser Mann hatte recht, auch im geistlichen Bereich. Wie schnell kommt es dahin, dass ich mich vielleicht selber täusche, indem ich vielleicht mal Fehlverhalten von mir weise, es schön rede oder die Schuld vielleicht bei Umständen oder anderen Personen suche, und wo dieser Schritt, mich selbst zu erkennen, eigenes Versagen zu definieren und festzuhalten und mir selbst einzustehen, manchmal doch recht schwierig ist. Andere zu verurteilen ist immer leichter, als sich selbst zu hinterfragen. Aber das brauchen wir. Versteht mich hier nicht falsch. Ich möchte hier keinen übertriebenen Individualismus predigen. Die Gemeinde Jesu ist eine Gemeinde, wo wir miteinander unterwegs sind. Und dazu gehört auch, die Schuld beim anderen zu sehen. Und wenn wir sehen, die Schuld beim anderen anzusprechen, uns gegenseitig zu ermahnen, in Liebe und Sünde nicht zu tolerieren. Aber ich glaube, dieser Gedanke der Selbsterkenntnis widerspricht diesem Gedanken des Miteinanders und des gegenseitigen Ermahnens überhaupt nicht. Eher im Gegenteil. Wir brauchen Selbsterkenntnis, um wirklich richtig ermahnen zu können. Denn ich glaube, ich möchte das mal so darstellen. Denn ich glaube, Selbsterkenntnis hilft mir auf vierfache Weise, im Miteinander der Gemeinde richtig zu ermahnen und richtig den Nächsten vielleicht zu korrigieren. Sie hilft mir zum einen darin, dass Selbsterkenntnis mich dazu bringt, mich nicht über andere zu erheben. Da, wo mir bewusst ist, wo meine Baustellen sind, da, wo ich vor Augen habe, womit ich in meiner Lebenswelt zu kämpfen habe, kann es für mich ein Schutzschild sein, wenn ich anderen Sündigen sehe, mich nicht über ihn zu erheben, nicht runterzuschauen, sondern zu sagen, ja, wir sitzen in einem Boot. Wir haben beide Versuchungen, wir haben beide Verantwortungen, die eben aber vielleicht ganz unterschiedlich sind aufgrund unseres Alters, unserer Lebenswelt. Friedrich Hebbel sagte Folgendes, ein deutscher Lyriker: Es gibt ein sicheres Zeichen der Selbsterkenntnis, wenn man an sich selbst mehr Fehler bemerkt als an anderen. Und das hilft. Wo ich Selbsterkenntnis habe und ich das vor Augen habe, Andreas, das sind meine Baustellen. Das wird mir helfen, mich nicht über andere zu erheben. Selbsterkenntnis wird mir zum Zweiten helfen, die nötige Geduld aufzubringen. Da, wo ich um meine Kämpfe weiß, da, wo ich wirklich meine Kämpfe versuche zu kämpfen, meiner Verantwortung nachzukommen, auch vielleicht mal immer wieder falle und ich werde merken, ja, zu diesem geistlichen Kampf gehören auch Niederlagen, da werde ich mit meinem Nächsten in der Gemeinde, der vielleicht auch mal fällt, geduldig umgehen, weil ich Ähnliches selber erlebe. Selbsterkenntnis hilft mir, dem anderen zu vergeben. Da, wo ich selber ganz bewusst an meinen Baustellen unterwegs bin und merke, ich brauche Vergebung, da werde ich auch dem anderen vergeben können. Selbsterkenntnis hilft mir, den anderen nicht zu überfordern, weil ich meine Baustellen vor Augen habe und ich weiß, sie mich hindern können, ich weiß, wie ich damit zu kämpfen habe, ich weiß, wie sie mich in Beschlag nehmen können, werde ich andere in meiner Gemeinde nicht überfordern. Jeder Einzelne steht in der Verantwortung, sagt Paulus hier. Ermahne die Alten, die Jungen, die Männer, die Frauen, die Sklaven, dass sie in ihrem Lebensfeld ihrer Verantwortung nachkommen. Denn das hilft, wahres Miteinander zu leben. Ich möchte eine zweite Beobachtung hier machen. Habe den anderen im Blick. Wenn ihr mal die einzelnen Dinge hier anschaut, die Paulus weitergibt, hier Gruppe für Gruppe, fällt auf, dass viele von den Anweisungen sind, wo ganz gezielt auf das Miteinander geblickt wird. Ich möchte mal ein paar Exemplare rausnehmen. Schaut mal auf das, was Paulus zu den alten Männern sagt. Er sagt, ihr alten Männer, ihr sollt ehrbar sein. Dieses Wort ehrbar beschreibt einen Menschen, der aufgrund seiner Art, seiner Eigenschaften respektiert wird. Wenn Paulus sagt, ihr alten Männer seid ehrbar, da steckt hier der Gedanke hinter, verhalte dich als älterer Herr so, dass du von den Jüngeren respektiert und geachtet werden kannst. Ich möchte das noch mehr zuspitzen. Wenn Paulus sagt, ihr alten Männer seid ehrbar, dann heißt das, bietet euch als Vorbilder an. Das ist der Gedanke. Lebt ein Charakter, lebt ein Miteinander, dass ihr euch völlig natürlich, aus einer ganz natürlichen Haltung heraus, den Jüngeren als Vorbilder anbietet, dass sie fast gar nicht anders können, als euch nachzueifern. Als ich mich bekehrt habe, mit 14 Jahren getauft wurde und in die Gemeinde eine schöne Aussicht ging, war meine Situation zu Hause so, dass mein Vater noch nicht gläubig war. Er im Gegenteil die Gemeinde sehr stark kritisiert hat, er ständig dabei war, Gemeinde auch niederzumachen. Und jetzt war ich als 14-jähriger Junge in der Gemeinde, ich schätze meinen Vater sehr, er war in vielen, vielen Hinsichten ein großes Vorbild für mich, aber eben nicht im geistlichen Bereich. Wir haben viel diskutiert, haben viele Auseinandersetzungen gehabt, wo ich jugendlich war, wo ich mich mit Sicherheit auch sehr oft versündigt habe ihm gegenüber. Aber in dieser Phase, wo ich als junger Bursch in die Gemeinde kam, kein geistliches, männliches Vorbild zu Hause hatte, diese Gemeinde Fuß fassen wollte, war mein erster Gedanke, Herr, schenk mir Männer Gott rückblickend so dankbar, dass ich, wenn ich jetzt auf diese Zeit zurückschauen kann, ich sagen kann, es waren 5, 6 Männer in der Gemeinde, die ehrbar waren, die sich als Vorbilder angeboten haben. Wo ich als 14-jähriger Bursche auf diese Männer geschaut habe und sagen konnte, ja Herr, so will ich werden. Und wisst ihr, was mich an diesen Männern beeindruckt hat? Es war die Art und Weise, wie sie in Gemeindestunden, wo eine hitzige Diskussion aufkam, wie sie in dieser Diskussion sich verhalten haben. Es waren Situationen, wo ich gemerkt habe, wie diese Männer mit Personen, die vielleicht nervig sind oder schwierig sind, wie die diesen Menschen in der Gemeinde begegnet sind. Es waren Männer, wenn sie auf die Kanzel gingen, in einer Demut ausgestrahlt haben, wo ich sagte, Herr, das sind Leute, nach denen will ich mich ausstrecken. Ich will auch so sein wie sie. Ihr alten Männer sind Paulus. Seid ehrbar. Ich stelle natürlich die Frage in erster Linie an mich. Andreas, du hast Leute in der Gemeinde gehabt, von denen du sagen konntest, sie waren ehrbar. Andreas, bist du heute auch ehrbar? Und ich möchte diese Frage jetzt nicht nur an die älteren Geschwister stellen, an alle von uns. Sind wir ehrbar? Vielleicht haben wir hier ganz viele Andreas in den Reihen sitzen, die sich danach lechzen, geistliche Vorbilder zu haben. Und die Frage, die sich hier aufdrängt, bist du ehrbar? Bietest du dich als Vorbild an? In deinem Charakter. Schaut mal, was Paulus zu den alten Frauen sagt. Er sagt, die alten Frauen, ihr sollt Lehrerinnen des Guten sein. Dieses Lehrerinnen bezieht sich hier auf die jüngeren Frauen und der Inhalt ihres Lehrens soll eben das sein, dass die jüngeren Frauen sich unterordnen sollen, die Männer, die Kinder lieben sollen und so weiter und so fort. Und dieses Prinzip, was Paulus hier anspricht, kann für die Gemeinde Jesu, wenn wir es richtig leben, von unschätzbarem Wert sein. Generationenübergreifend voneinander lernen. Ihr älteren Frauen, lehrt die jüngeren Frauen. Habt den Nächsten im Blick. Und hier ganz praktisch in dem Bereich des Familienlebens, lehrt sie die Kinder zu lieben, lehrt sie die Männer zu lieben. Von den Erfahrungen, die du gemacht hast, sei es positive, sei es negative, gib den jüngeren Frauen weiter. Und liebe Leute, da wo wir es schaffen, als Jüngere auf die Älteren zuzugehen, als Ältere gut gemeinte, in Liebe formulierte Ratschläge den Jüngeren weiterzugeben, da leben wir ein Prinzip aus, was von unschätzbarem Wert ist. Von den Erfahrungen des anderen profitieren und miteinander wachsen können. Ich kenne ein Ehepaar, die haben das sich so zur Aufgabe gemacht, die haben gesagt, wisst ihr was, in unseren Gemeinden ist es so, dass wir oft sehr viel oder zum Teil recht intensiv Ehevorbereitungskurse anbieten. Und dann werden junge Pärchen, die eine Ehe starten wollen, ein paar Monate, vielleicht sogar 1, 2 Jahre auf die Ehe vorbereitet und dann kommt die Eheschließung und dann war es das. Dann werden wir sie, oder dann lassen wir sie mehr oder weniger allein in ihre Ehe hineingehen. Und sie sagen, nein, wir bleiben hier beim ersten Schritt stehen, es muss der zweite Schritt folgen. Und sie fangen an und sie sagen, ja Mensch, das wirklich Wichtige ist ja zum Teil auch das, dass wir gerade junge Ehen, die jetzt in dieser Ehephase sind, anfangen auch wirklich zu begleiten, weil jetzt stecken sie in der Phase, jetzt machen sie Erfahrungen, jetzt haben sie vielleicht so manche Krise und wir laden sie ein. Wir gehen auf sie zu, wir laden sie zu uns nach Hause ein und wir erzählen ihnen von unserer Ehe, von unseren Erfahrungen. Und gar nicht mal so sehr positiv, vorbildlich schaut, wie wir es gemacht haben, sondern sie haben gesagt, wir erzählen von unseren Niederlagen, von dem, was nicht gut gelaufen ist, von unseren Krisen. Und jetzt, wo dieses junge Ehepaar in der tatsächlichen Ehe steckt, tun wir es mit dem Ziel, lernen von unseren Erfahrungen. Ich kann mich erinnern, in der Gemeinde Schönaussee, dass ich als 20-jähriger junger Bursche mit dem Predigen angefangen habe, hatten wir ein ganz tolles Prinzip in der Gemeinde. Es gab 4, 5 Prediger, die sich zur Aufgabe gemacht haben, junge Männer im Predigtdienst aufzubauen und zu begleiten. Und das sah dann praktisch so aus, dass man sich immer als junger Bursche mit einem erfahrenen Prediger zusammengesetzt hat, 4, 5 Mal oder bei 4, 5 Predigten, und man eine Predigt gemeinsam zu zweit vorbereitet hat. Wo der erfahrene Prediger so einen jungen Burschen in die Hand genommen hat und gesagt hat, von meinen Erfahrungen sollst und kannst du lernen. Lass uns das mal gemeinsam machen. Älteren Frauen, lehrt die jungen Frauen. Profitiert von den Erfahrungen, die ihr gemacht habt, gebt sie weiter und seid hier miteinander unterwegs. Das kann man noch weitermachen. Die jungen Frauen, sie sollen ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, das heißt hier wirklich ihre Rolle als Mutter und Frau ernst nehmen, sie ausleben und nicht aus dieser Rolle fliehen, sondern hier tatsächlich ihrer Aufgabe nachkommen. Titus selbst soll ein Vorbild in guten Werken sein. Die Sklaven sollen eben in Beziehung zu ihrem Herrn leben, die so aussieht, dass sie nicht widersprechen, dass sie nichts unterschlagen, sondern gute Treue erweisen. Habe den anderen im Blick. Ich möchte das mal mit diesem Bild vergleichen. Ein Mammutbaum. Und als diese Mammutbäume vor einigen Jahren wirklich ein Objekt in der Forschung waren, die recht intensiv erforscht wurden, kam recht schnell eine Frage auf. Warum kippen diese Bäume nicht um? Die sind sehr groß, sehr alt, können einen Umfang von 20 bis 30 Meter haben. Und als man angefangen hat, diese Bäume zu erforschen, hat man festgestellt, dass diese Bäume, die so wirklich groß werden, dass sie keine Pfahlwurzeln haben. Pfahlwurzeln sind Wurzeln, die direkt nach unten gehen, richtig tief in den Boden und sich tief im Boden verankern und dem Baum somit Stabilität geben. Das haben die Mammutbäume nicht. Die haben Wurzeln, die nah an der Oberfläche in die Seite sich verbreiten. Und die Wissenschaftler haben das entdeckt und haben gesagt, Mensch, bei dieser Art von Wurzeln, ein Baum, der so hoch ist und oben Winden und Stürmen ausgesetzt ist, der muss umkippen, weil diese Wurzeln ihm eigentlich keine Stabilität geben können. Bis man herausgefunden hat, dass die Mammutbäume niemals alleine, sondern immer nur in Gruppen vorkommen. Dass gerade da, wo sie in Gruppen vorkommen, diese Wurzeln, die in die Breite gehen, alle Bäume sich mit den Wurzeln verhaken, miteinander verfestigen und hier diese Gruppe von Bäumen gerade durch diese Wurzeln miteinander sich verbinden und somit Stabilität gewährleisten. Also sie halten sich gegenseitig. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild für uns als Gemeinde. Habe den Nächsten im Blick. Lebe ein Leben, ein Miteinander in der Gemeinde, wo diese Beziehungen in die Gemeinden hinein, auch generationenübergreifend, Stabilität geben kann als Gemeinde. Wir leben nicht isoliert hier miteinander, sondern wir sind ein Leib. Wir als Leiber der einen Gemeinde Jesu, wir stehen in einem Verhältnis zueinander. Wenn ein Leib sich freut, ein Glied sich freut, freuen sich die anderen Glieder auf. Wenn ein Glied weint, sagt Paulus, weinen auch die anderen Glieder. Das heißt, wir stehen in einem Verhältnis zueinander. Lass es auch tatsächlich den anderen Weg haben. Ich möchte eine dritte und letzte Beobachtung machen. Die Besonnenheit sollte Kennzeichen der Gemeinde sein. Wenn ihr mal diesen Katalog vor Augen habt, merkt ihr, dass eine Tugend immer wieder zur Sprache kommt. Das ist die Tugend der Besonnenheit. Wir finden die Tugend der Besonnenheit bei den alten Männern. Wir finden die Tugend der Besonnenheit bei den jüngeren Frauen. Und wir finden die Tugend der Besonnenheit bei den jüngeren Männern. Und wenn ihr mal ein bisschen zurückschaut, in Kapitel 1, Vers 8, wo Paulus von den Eigenschaften der Ältesten spricht, spricht dann Kapitel 1, Vers 8 ebenfalls davon, dass auch die Ältesten besonnen sein sollen. Also mindestens vier Gruppen in der Gemeinde spricht Paulus an und sagt, Leute, Besonnenheit sollt ihr leben. Das sollte im Prinzip ein übergreifendes, in vielen Gruppen der Gemeinde wiederzufindendes Merkmal sein. Besonnenheit. Was meint Besonnenheit? Besonnenheit ist ein Begriff, der die Fähigkeit eines Menschen beschreibt, zwischen der emotionalen und sachlich richtigen Ebene zu trennen und trotz emotionaler Befangenheit das sachlich Richtige zu tun. Es ist Selbstbeherrschung. Und was Besonnenheit, wie es ganz konkret aussehen mag, will ich euch mal verdeutlichen an einer Person, an Bodelschwing. Friedrich Bodelschwing war Theologe und Pfarrer aus dem 19. Jahrhundert. Er wirkte hier im westfälischen Raum. Und sein Anliegen war es eben, Bedürftigen, Armen zu helfen und ganz praktisch ihrer Not zu begegnen. Und von diesem Bodelschwing wurde eine Episode überliefert, die ich euch kurz vorlesen möchte. Als Bodelschwing einmal nach seiner Gewohnheit durch die Häuser schritt, die er aus Liebe für die Armen, Kranken und Alten erbaute, kam er in einen Raum, in dem sich leicht erregbare Kranke aufhielten. In dem Moment, in dem er eintrat, kam ein Mann auf ihn zu und schlug ihm hart ins Gesicht. Bodelschwing, ein durchaus männlicher Charakter, blieb ohne das geringste Anzeichen der natürlichen Gegenwirkung. Er besaß vollkommene Gewalt über sich. Mit einem Blick des Erbarmens sah er einen Moment auf den grollenden Mann. Dann sagte er, nachdem er sich zuvor den Pflegern zugewandt hatte, wir haben diesen Bruder noch nicht genug geliebt. Und genau das ist Besonnenheit. sachlich-richtigen Ebene trennen zu können, um trotz emotionaler Betroffenheit das sachlich-richtige zu tun. Und ich glaube, wir erleben Momente, liebe Leute in der Gemeinde, wo es uns schwerfällt. Vielleicht erleben wir Momente, wo wir mit Undank konfrontiert werden. Da bringst du dich in die Gemeinde ein, du tust einen Dienst über Jahre hinweg, du investierst dich deine wenige Freizeit, die du hast, opferst du für die Gemeinde und tust das Beste, was für dich möglich ist. Und dann kommt eine Person und kritisiert dich aufgrund deines Dienstes. Undank. Vielleicht gibt es noch andere Situationen. Zum Beispiel, wo du das Gefühl hast, unfair behandelt zu werden. Momente, wo du denkst, ja, und jetzt haue ich mal mit der Faust auf den Tisch und wisst ihr was, ich habe das Recht dazu. Aber jetzt zu sagen, nein, ich trenne mich von der emotionalen Ebene, ich tue das sachlich Richtige, das ist Besonderheit. Und auch hier, lass uns mal ehrlich sein, Leute. Wie oft erleben wir das, dass ein Gespräch, eine Diskussion plötzlich zu einer heißen emotionalen Auseinandersetzung wird? Wo ich mich im Stolz verletzt fühle, wo vielleicht meine Sichtweise nicht durchgekommen ist. Und meistens ist es ja sogar so, dass es dabei gar nicht mal so sehr um die großen Themen geht, sondern Kleinigkeiten. Es fallen Worte, es kommen Reaktionen, die verletzen, Vertrauen zerstören, das Ganze baut sich auf und wir haben eine handfeste emotionale Auseinandersetzung. Seid besonnen, sagt Paulus der Gemeinde auf Kreta. Ihr Ältesten, sie sollen besonnen sein. Männer, ihre jungen Frauen, ihre jungen Männer, Besonnenheit lebt das aus. Und das heißt für uns tatsächlich Gebetskampf. Das heißt für uns den Heiligen Geist in meinem Herzen wirken zu lassen. Die Früchte des Geistes sind Friede, sind Barmherzigkeit, sind Geduld. Wenn ich Besonnenheit ausleben möchte, stellt sich die Frage, in welchem Verhältnis lebe ich zum Heiligen Geist. Abschließen möchte ich mit zwei, drei Sätzen, die Paulus mitten in diesen Katalog hineinpflanzt. Paulus inmitten dieser Anweisungen sagt zum einen, ich gebe euch all diese Dinge nicht einfach nur so, damit ihr sie blind verfolgt und blind gehorsam seid, sondern ich möchte euch diesen Katalog hier weitergeben, weil ihr als Gemeinde in einer Verantwortung steht. Mit eurem Verhalten sollt ihr der gesunden Lehre Gottes für sie Werbung machen, sollt ihr auf sie hinweisen. An drei Stellen macht Paulus das. Er macht das zum einen in Kapitel 2, Vers 5, dass er eben dort, nachdem er einiges gesagt hat über die jungen Frauen, sagt, ich sage euch das, damit die Lehre Gottes nicht verlästert wird. Er sagt das weiter in Kapitel 2, Vers 8, wo er eben, nachdem er über Titus gesprochen hat, dass auch er bestimmte Herausforderungen hat und vor allem auch die Sklaven, sagt er, ich sage das, damit das Gegenüber des Christen keinen Grund zur Anklage findet, wenn er dich sieht und deinen Lebensstil. Er sagt das in Kapitel 2, Vers 10, ihr Sklaven, ihr sollt euch so und so verhalten. Warum? Damit die Lehre Gottes geschmückt wird. Titus, sorge dafür, dass die Lehre, dass die gesunde Lehre in der Gemeinde gepredigt wird. Sorge dafür, dass das richtige, gesunde Verhalten hinterherkommt. Warum? Weil das Verhalten immer abfärben wird auf die Lehre, auf das Wort Gottes. Ihr sollt so leben, damit ihr mit eurem Verhalten Lehre Gottes, oder dass mit eurem Verhalten der Lehre Gottes keine lästerlichen Äußerungen, Gedanken gegenübergebracht werden können. Ihr sollt euch so verhalten, damit ihr, und jetzt positiv gesprochen, 2 Vers 10, damit ihr mit eurem Verhalten der Lehre Gottes schmückt. Macht Werbung für die Lehre Gottes. Und das ist der herausfordernde Gedanke des Titusbriefes. Ja, wir wollen an der gesunden Lehre festhalten und sollen es auch, aber es muss mit einem gesunden Verhalten verbunden sein, was ganz konkret die Lehre Gottes schmückt und ziert. Es sind herausfordernde Gedanken. Jeder Einzelne steht in der Verantwortung. Da möchte ich uns Mut machen. Schau auf dich, schau auf dein Leben. Kehre vor deiner eigenen Haustür. Schau nicht sofort nach links und rechts und verurteile nicht den Nächsten. Schaue auf dich. Und aus dieser Selbsterkenntnis heraus wirst du die Kraft finden, richtig zu ermahnen. Positiv, biblisch zu ermahnen. Den anderen nicht zu überfordern, Vergebung zu leben, geduldig zu sein und nicht auf andere herabzusehen. Habe den anderen im Blick. Lebe ein Leben in der Gemeinde, wo du vielleicht als ehrbar wahrgenommen wirst, wo du von deinen Erfahrungen weitergeben kannst und Leuten helfen kannst, in ihrer Lebenswelt gut unterwegs zu sein. Achte drauf, lass uns kurz aufstehen und ich möchte zum Abschluss beten. Lieber Herr Jesus, das ist ein Text, der mich persönlich wirklich herausfordert. Zum einen aufgrund der Inhalte, die Paulus hier einfach in diesem Katalog weitergibt. Und ich stelle mir die Frage, wirklich ehrbar zu sein, bin ich das? Aber das fordert uns heraus, Herr, und das ist gut, Herr. Von Paulus diesen Spiegel hier vorgehalten zu bekommen, diesen Maßstab vorgehalten zu kommen, Herr, und sagen zu können, Herr, da wollen wir hinwachsen. Und darum bete ich. Bitte für mich, bitte für die Gemeinde, dass wir diesem Maßstab, den Paulus hier setzt, wirklich entgegenwachsen können, Herr. Denn wir können.